D-Radio Wissen 100, der Podcast.
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich war mal ein echtes Arschlochkind oder sagen wir besser ein echter Arschloch-Jugendlicher, so mit 13, 14. So ein richtig arroganter jugendlicher Mistkerl, fast explodiert vor Selbstbewusstsein, wie das manchmal so ist in dem Alter. Völlige Selbstüberschätzung und ich habe richtig miese Sachen gemacht. Zum Beispiel eine Lehrerin zum Heulen gebracht und. Ich glaube, ich war wirklich unerträglich. Habe mich auch die ganze Zeit mit meiner Mutter gestritten in der Zeit, wusste alles besser. Und in der Schule, da gab es auch richtig Ärger. Ich hatte zwar super Noten, immer eigentlich, aber trotzdem Klassenkonferenzen. Und irgendwann hat mich der Direktor von der Schule ausgeschlossen. Ich und ein Kumpel hatten die Musiklehrerin tyrannisiert. Die war eine blöde Kuh, keine Frage, aber wir haben es wirklich übertrieben und das hatte sie nicht verdient. Ich bin dann nicht nach Hause gegangen, als der Direktor gesagt hat, so, suspendiert, Junge, sondern ins Lehrerzimmer und hab Terz gemacht. So richtig laut protestiert, das ist nicht gerecht und fast rumgeheult und so weiter und so fort. Mein Mathelehrer, der kam dann rein, mit dem hatte ich eigentlich nie so viel zu tun und sagte, Junge, halt die Klappe, setz dich dahin in die Ecke und warte, ich kümmere mich drum. Der Mann hat sich gekümmert. 10 Minuten später kam der Rektor, der mich wirklich ganz offen gehasst hat und sagte mir, dass er die Entscheidung zurücknehmen würde. Er würde mich nicht suspendieren. Der Mathelehrer habe ihn überzeugt. Ja, und irgendwie war ab dem Zeitpunkt der Mathelehrer dann für mich zuständig. Und das hat er richtig gut gemacht. Er war super streng, aber gleichzeitig super fair. 10 Minuten zu spät und ich kam nicht mehr in die Klasse. Hab eine 6 für diese Stunde bekommen. Rauchen auf dem Schulhof, nachsitzen und gar keine Diskussion darüber. Aber dann, als der Rektor mich nochmal loswerden wollte, da hat der Mathelehrer mir die allgemeine Schulordnung aufs Pult gelegt. Darin war markiert der Paragraph, in dem stand, dass der Rektor das nicht darf. Ja, das war nicht toll. Und ich wurde dann ruhiger. Hatte immer noch Ärger, aber keine Lehrerin mehr zum Heulen gebracht und so. Ich habe mich tatsächlich verändert. Und das war natürlich nicht nur dieser Mathelehrer, aber er hat da irgendwie was angestoßen. Er war damit ein wichtiger Mensch in meinem Leben und er weiß es wahrscheinlich gar nicht mal. Klar, Familie, beste Freunde, aber oft gibt es eben in unserem Leben andere wichtige Menschen. Menschen, die von außen an uns herankommen und innen viel bewegen. Um die soll es gehen in dieser 100 bei mir im Studio. Wolfgang Schiller, 100-Redakteur.
Hallo Paulus.
Hast du auch so einen wichtigen Menschen?
Ich habe viele solche wichtige Menschen.
Ja, hat man mehrere.
Aber weil wir schon bei der Schule waren. Also ich war ja ein sehr braves Kind, also nicht gefährdet, irgendwie von der Schule zu fliegen. Aber ich hatte auch einen Lehrer, der besonders war, weil der nicht immer gleich alles gewusst und erklärt hat, sondern weil der uns verwirren wollte. Das war ein Lehrer, der versucht hat, immer mehr Fragen zu stellen, als was er beantworten konnte. Und wir haben uns dann auch irgendwann mal begonnen, privat zu treffen, mehrere Schüler und er. Und dann haben wir diskutiert über alle möglichen philosophischen, künstlerischen, religiösen und sonstigen Fragen. Und der war eben besonders für mich. Gerhard Fischer hieß er damals.
In dieser 100 hören wir zum Beispiel von Ina und Nana, Geschwister, die eigentlich gar keine waren, aber zu welchen werden.
Wir hören außerdem die Geschichte von Christian Rex, der sich die Surferlegende Jens Körner zum väterlichen Vorbild genommen hat und irgendwann ziemlich enttäuscht worden ist von ihm.
Wir lernen Simone kennen, die sich als kleines Mädchen aussucht, wer die wichtigsten Menschen in ihrem Leben werden sollten.
Und wir folgen den Spuren von Dieter Ernesto Fleddermann und Stefan Beuting, der von ihm eine Lebensweisheit bekommen hat, obwohl der das gar nicht mehr weiß.
Das ist die 100. Schönen guten Abend, ich bin Paulus Müller.
D-Radio Wissen.
Hier ist die 100. Der wichtige Mensch in meinem Leben heißt diese Sendung. Und da würde fast jeder erstmal die nennen, die von Anfang an um ihn rum sind. Mama, Papa, ganz klar, die Geschwister, die Familie, die prägen uns und bleiben auch meistens ein Leben lang wichtig. Dann gibt es aber Leute, die kommen von außen und prägen uns. Manchmal werden sie so wichtig für uns, dass sie eigentlich zur Familie gehören. Wie in der Geschichte von Ina und Nana, die Martin Krinner erzählt. Da war sehr schnell klar, das ist Familie.
Ich bin in Kiel, Schleswig-Holstein geboren, hat man mir so gesagt.
Nana war immer mein Bruder vom ersten Tag an.
Deine Eltern kommen aber nicht aus Kiel?
Nein, nicht aus Kiel, aus Ghana. Mein Vater wollte Arzt werden, wurde in die DDR geschickt. Und aus irgendwelchen Gründen, weiß ich leider nicht warum, nach Westdeutschland gekommen.
Wir gehen ja auch nicht wirklich jetzt als Geschwister auf den ersten Blick nicht so ganz durch. Also, das ist irgendwie, wenn wir irgendwo aufschlagen, glaubt ja kein Mensch, ne?
Also Ina ist dünn, weiß, blond. Ich bin dick, schwarz, breit. Wir könnten gar nicht unterschiedlicher sein optisch, aber wir sind aber eigentlich irgendwo auch das gleiche Herz.
Ina und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben öfter miteinander gearbeitet und machen das jetzt seit mehreren Jahren. Und aus diesem Arbeitsverhältnis ist eigentlich im Laufe der Jahre eine richtige Freundschaft geworden. Und irgendwann vor ein paar Jahren saßen wir mal bei einem Bier zusammen und dann hat Ina plötzlich ihr Tablet aus der Tasche geholt und gesagt, Martin, habe ich dir eigentlich schon mal meine Familie gezeigt? Und ich wusste so ungefähr, was da jetzt kommt. Ich war darauf vorbereitet, weil Ina mir schon öfters mal von ihrer Familie erzählt hatte. Aber bei dem Bild, das sie mir dann unter die Nase gehalten hat, da war ich trotzdem ziemlich beeindruckt. Das war eigentlich ein typisches Weihnachtsidyll. 10, 15 Leute um einen großen Tisch außenrum, Oma, Opa, Onkel, Tanten, Kinder und so weiter. Das Besondere daran war jetzt allerdings, dass so ungefähr die Hälfte der Leute aussah wie in jeder ganz normalen deutschen Familie, aber dann waren auch noch Leute dabei, die sahen anders aus. Da waren zwei Jungs, die hatten so ein bisschen arabischen Einschlag. Dann saß da ein Pärchen aus Fernost, wo die Frau ein Baby auf dem Schoß hatte, und in der Mitte ein breit in die Kamera lachender Afrikaner mit so richtig einem beeindruckenden Lockenkopf. Und ja, Ina gab mir eben dieses Foto und sagt, das ist meine Familie.
Meine Mutter hat sich ganz toll gekümmert um Kapanamur-Flüchtlinge, um Vietnamesen. Und dann hatten wir mal ein Jahr eine Iranerin, die bei uns wohnte, weil ihre Eltern im Iran waren und irgendwie nicht rauskamen. Und dann hatten wir zwei, ich glaube, serbische Mädchen, Slate und Admira. Die kamen alleine als Mädchen aus irgendwelchen serbischen Flüchtlingslagern. Die entdeckte meine Mutter in der Zeitung. Also zu denen habe ich auch jetzt immer noch Kontakt. Dann hatten wir ein Jahr eine Austauschschülerin aus Amerika, Constanze. Und ich glaube, das war's.
Wenn Ina mir davon erzählt hat, wer so alles bei ihr gewohnt hatte im Laufe der Jahre, dann hatte ich am Anfang immer das Bild im Kopf von so einem riesigen Hof auf dem Land, wo vielleicht sowieso drei Zimmer leer stehen, wo man dann halt irgendjemanden mal wohnen lässt. Aber das war gar nicht so. Ina ist in Monheim aufgewachsen. Das ist bei Düsseldorf und zwar in einem ganz normalen Reihenhaus. Der Vater hat bei Bayer gearbeitet, die Mutter war Lehrerin. Und als Ina und ihre ältere Schwester, sie hat noch eine ältere leibliche Schwester, als die beiden so 14 und 16 Jahre alt waren, da hat der Vater angefangen, vom Keller bis zum Dach jeden Winkel in diesem Haus bewohnbar zu machen. Und von da an haben eigentlich immer in dieser Familie Pflegekinder gewohnt. Manche waren nur für ein paar Wochen da, andere blieben ein ganzes Jahr oder länger. Aber von diesen ganzen Kindern gab es einen, der war was Besonderes. Und das war Nana. Der war was Besonderes schon rein optisch.
Also ich erinnere mich an einen Ausspruch einer Mutter, die da mit bei uns in dieser Reihenhaussiedlung wohnte, ein paar Häuser weiter, die sagte, erst kaufen sie der großen Tochter einen Mofa und jetzt holen sie sich noch einen Neger ins Haus.
Vor allem aber war er was Besonderes, weil er von allen Pflegekindern der einzige war, von dem Ina heute sagt, das ist mein Bruder. Und umso dramatischer ist es, dass Nana erst in diese Familie hineingewachsen ist und dann plötzlich wieder herausgerissen wurde. Und umso schöner war es, als er danach dann wiederkam.
Eigentlich sollte ich nicht nach Deutschland kommen. Eigentlich war es nur zu Besuch.
Nana ist in Kiel geboren worden. Seine Eltern haben dort beide im Krankenhaus gearbeitet. Der Vater war Arzt. Aber sein Vater ist sehr früh gestorben. Da war Nana erst ein paar Monate alt. Und seine Mutter hat danach gemerkt, alleine schaffe ich das nicht. Die Mutter hat eine Ausbildung gemacht als Hebamme und war noch nicht ganz fertig damit. Und deswegen hat sie Nana, als er noch ein ganz kleines Kind gewesen ist, zu ihrer Familie nach Ghana zurückgeschickt. Das heißt, die ersten Lebensjahre hat Nana bei seinem Onkel und bei seiner Großmutter verbracht. Das erste Mal, dass er bewusst nach Deutschland gekommen ist, das war erst, als er schon ein Schüler war. Und als er hierher kam, fand er es super.
In Ghana muss man sich so vorstellen, damals du hast einfach keine Freizeitaktivitäten, wie es hier gibt. Ne? Hier hat man überall Spielplätze aufgebaut, man kann Schwimmbäder gehen, Freibad damals noch in Monheim war riesig. Ja, das gibt es in Ghana nicht. Das gibt es auch heute noch in Ghana immer noch nicht. Hier war schon interessanter für mich. Ne?
Mit 9 Jahren beschließt Nana also, ich bleib jetzt hier. Abena, das ist Nanas Mutter, war in der Zwischenzeit von Kiel nach Monheim gezogen, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Aber das hat an der Situation nichts geändert, dass sie Hebamme ist und Nacht- und Wochenenddienste hatte und keine Chance gesehen hat, dass sie das irgendwie alleine hinkriegt mit ihm. Deswegen hat sie gesagt, okay, Nana, du kannst da bleiben, aber du musst in eine Pflegefamilie gehen oder zumindest zum Teil in eine Pflegefamilie gehen.
Und dann kamen Nana und Abena bei uns rein und ich habe so ein bisschen immer gedacht, auch der Arme, also weil das so, ich habe mir immer vorgestellt, wie wäre das für mich? Ich glaube, das war so das Hauptgefühl, ne, sozusagen. Dann, ich habe das witzigerweise mit einer ganz anderen Situation verglichen, weil ich ja im Kinderchor gesungen habe und wir ganz oft in Gastfamilien waren. Und dieser Moment, diese Familie kennenzulernen, war bei mir immer mit einem ganz komischen Gefühl, ne, aus dem Bus aussteigen, gucken, in welche Familie kommst du denn? Und ich glaube, das hat mich mehr beeindruckt, als jetzt zu überlegen, wie finde ich den denn? Ne?
Nana zieht also jetzt bei Enseroths ein, in Inas Zimmer. Die beiden Mädels, Ina und ihre Schwester, ziehen nach oben in den Dachboden, der war ja frisch ausgebaut. Und mit Nanas Mutter treffen die Eltern die Vereinbarung, dass er tageweise zu ihr kommt, je nachdem, wie es der Dienstplan der Mutter zulässt. Nana war ja nicht adoptiert, sondern offiziell nur vorübergehend und nur für bestimmte Phasen eben in Pflege genommen. Das heißt, das Sorgerecht blieb bei der Mutter.
War dir irgendwie klar, dass das eine Dimension für dein Leben hat?
Nein. Also, ich war neu, ich wollte einfach Deutsch lernen. Ich glaube, ich war mit dem Lernen viel mehr beschäftigt als alles andere, ne? Weil alles einfach neuer war.
Die Sprache, mit der Nana aufgewachsen ist, heißt Fanti. Die zweite Amtssprache in Ghana ist Englisch, das konnte er auch schon. Aber mit Deutsch hat er gerade erst angefangen. Und deswegen erzählt Ina gern die Geschichte, dass Nana öfters mittags nach Hause kam und am Esstisch saß und dann in dieser seltsamen afrikanischen Sprache irgendwas ganz Aufregendes erzählt hat. Irgendwas, was in der Schule passiert ist wahrscheinlich. Und sich dann irgendwann umgeguckt hat und nur in lauter verständnislose Gesichter guckt. Und in diesem Moment rollten dann diesem kleinen 9-jährigen Jungen immer die dicken Tränen über die Wangen. Und ich glaube, Ina erzählt deswegen so gern davon, weil das ein ganz wichtiger Grund war, warum Nana ihr so schnell ans Herz gewachsen ist. Er war eben jünger als die anderen Pflegekinder, die da in der Familie waren. Er war noch nicht so selbstständig. Er war aus der Perspektive von der 14-jährigen Ina eben noch ein kleiner Junge. Einer, um den sie sich kümmern musste oder kümmern wollte. Ja, ein richtiger kleiner Bruder. Auch wenn das Ina am Anfang noch gar nicht so ganz klar hatte.
Ich glaube, es hat ein bisschen vielleicht gedauert, bevor ich das gesagt habe. Das ist mein Bruder, ne? Weil ich auch mal dachte, vielleicht doch, ist das jetzt anmaßend, das zu sagen? Das habe aber natürlich in den hinterher mal so vorgestellt, es ist mein Bruder. Da erinnere ich mich noch an so eine Situation in der Eisdiele bei uns. Ich habe dann immer gerne gesagt, doch, es ist mein kleiner Bruder, weil der wuchs mir natürlich in Windeseile über den Kopf. Und dann war das so, sah sehr weder nach klein aus noch nach Bruder. Und grinsten immer alle irgendwie.
Ungefähr 2 Jahre ging das dann so. Nana hat Deutsch gelernt, hat Freunde gefunden. Eigentlich hätte für ihn alles so weitergehen können. Aus der Sicht seiner Mutter tauchten aber immer mehr Probleme auf. Da war zum einen die Schule. In Nanas Jahrgang gab es 4 Klassen.
Es gab eine 5-1. Da waren nur deutsche Kinder drin, die wirklich, sag ich mal, gut betuchte Eltern hatten, wo die sagten, na, die kommen aus einer vernünftigen Familie. Und da stufte sich so man weiter ab. Ich war in der 5-4, voller Ausländer. Dann habe ich auch Leute kennen, wir haben nur Mist gebaut. Ja.
Nanas Mutter macht sich Sorgen, dass er als Schwarzer in der Schule irgendwie benachteiligt wird. Und gleichzeitig befürchtet sie, dass er in der deutschen Familie, in der er jetzt ja ganz viel Zeit verbringt, seine afrikanischen Wurzeln verlieren könnte. Dass er vergessen könnte, dass er eigentlich Ghanaer ist. Und irgendwann kam dann der Tag, an dem bei Enseroths das Telefon klingelte.
Und war meine Mutter. So wie das ist in dem Alter, man lernt seinen Spruch auf, was man am Telefon sagt. Ja, hier Enseroths, wer ist da bitte? Guten Tag. Und Und dann, wie Enzo Roth? Du heißt nicht Enzo Roth. Und dann sagt sie so, Moment mal, du verlierst dich ja jetzt komplett. Also, sie hatte einfach Angst, dass ich danach nicht mehr ihr Kind bin.
Nanas Mutter kommt jetzt also zu dem Schluss, Deutschland ist nicht das richtige Land für ihren Sohn und sie nimmt ihn raus aus der Pflegefamilie.
Das war schon eine bittere Zeit für alle. Das hat bei uns keiner so richtig verstanden. Also das war schon, glaube für alle auch echt schmerzlich.
Ich glaube, für die Eltern war es schlimm. Weil ich glaube, die Eltern haben am Anfang gedacht, die hätten viel mehr irgendwas falsch gemacht.
Der Junge aus Ghana, der sich jetzt gerade in Deutschland eingelebt hatte, kommt jetzt also in ein Internat nach England, das von polnischen Geistlichen geführt wird.
Ja, und das war halt ein katholisches Internat, rein Jungeninternat. Und ja, da ging es aber nochmal, es war nochmal eine Stufe, also eine Schippe drauf eigentlich, es war richtig hart. Also. Inwiefern, das sind ja nur Jungs, Machtkämpfe, also als Fünftklässler war es natürlich ganz unten, hierarchisch. Das, was wir hier Mobbing nennen, gibt es dann eigentlich als Bullying. Und da wurde es, die haben mich da wirklich gebullied. Ne? Und es war viel zu, von Schulischen her war der Anspruch sehr, sehr hoch. Ja. Es gab da auch noch Wax damals, muss ich leider sagen. So, das war, wenn du irgendwas angestellt hast, dann kriegst du noch wirklich so Zuckerrohr hinten auf den Hinter gekriegt montags. Alle haben das gekriegt, weil irgendeinen Scheiß haben wir immer gemacht. Und dann saß du dann vor Headmaster, Mr. Gujelak, und da hatte dann einen Zettel, was du alles angestellt hattest, und dann hat er dich gefragt, warum hast du es gemacht, und irgendwann muss ich an den Tisch sitzen, Abend drauf, dann hast du dann so deine, ja, bist du 10 Schläge auf den Hintern gekriegt und bist dann rausgegangen. Manchmal hast du versucht, so 2 Hosen anzuziehen vorher und solche Sachen so, ne?
Die körperliche Züchtigung war in englischen Privatschulen tatsächlich noch erlaubt und Nana war auf einer sehr, sehr konservativen Schule. Er hat Briefe nach Hause geschrieben, Briefe, in denen er in einem wilden Sprachenmix schreibt, aus Deutsch und Englisch und Polnisch inzwischen, und in denen er schreibt, dass es ihm dreckig geht. Aber seine Mutter will ihn nicht nach Hause holen und seine Eltern dürfen es nicht. Deswegen beschließt Nana, er muss sich selber helfen.
In der Zwischenzeit hatte ich mit einem Freund von mir einen Fluchtversuch aus dem Internat versucht, weil wir irgendwann die Schnauze voll hatten. Da haben wir uns Essen zusammengespart und sind dann nachts, wo wir schlafen sollten, sind wir dann raus aus den Fenstern geklettert und wollten abhauen. Ja, ich wollte zu der einen Tante gehen, er war zu einer anderen Tante, wie es halt nun mal Jungs so sind. Nur wir, es gab ja kein Internet und sonst was. Und wir haben damals nicht mehr gewusst, dass die Busse, die nach London fahren, irgendwann einen Betrieb einstellen und die Züge auch nicht. Also war, die Flucht war gut geplant, aber der Rest, also was hinter der Schule war, da wussten wir gar nicht, was so außerhalb der Welt noch so geschieht. Haben wir auch nicht so gut durchgedacht. Und wir kamen dann zu den Coaches, an diese Busse, nur zum Bahnhof, gesagt, okay, wir bleiben hier sitzen. Und dann saßen wir und dann kam irgendwann der Direktor und hat uns dann eingesammelt. Dafür gab es übrigens, glaube ich, 10 Schläge Wax. Ja, was natürlich, das ist da natürlich Kapitalverbrechen. Das ging ja gar nicht, ja.
Der Headmaster hat natürlich Nanas Mutter benachrichtigt und die ist natürlich sauer.
Und da habe ich meiner Mama gesagt, so hör mal zu, ich will da nicht mehr hin und irgendwann werde ich doch meine Flucht dann besser planen. Und da hat sie gesagt, so ja, was machen wir jetzt? Ich so, wieder zurück nach Deutschland. Was soll ich da in England im Internat? So, das ist Kacke sozusagen. So. Und da hat meine Mutter aber gesagt, okay, aber dieses Hin und Her bringt da nichts. Ja, dann soll er es aber auch da vernünftig machen. Nicht, dass er dann bei mir wiederkommt und nicht weiß, ob der jetzt Ghana ist oder Deutscher, dann soll er komplett da und alles auf Deutsch lernen.
Nana kommt jetzt also zurück. Und diesmal ist es für immer. Seine Mutter behält zwar weiterhin das Sorgerecht, Aber dieses ewige Pendeln zwischen ihr und Nanas Pflegefamilie, das hört jetzt auf. Und damit geht für Ina und für ihre Familie ein lang gesehnter Wunsch in Erfüllung.
Ich hätte mir immer gewünscht, dass es ein Adoptivbruder ist, dass es klarer ist. Ich glaube, ich hätte das von Anfang an immer irgendwie schöner gefunden.
Nanas richtiger Lebensmittelpunkt wird jetzt also für die nächsten Jahre die Familie Enseroth. Und als er dann später nach der Schule ausgezogen ist, zieht er von zu Hause aus. Allerdings auch nicht weit weg. Ina ist nach Norddeutschland gegangen, ihre Schwester nach Südfrankreich, aber Nana lebt heute immer noch in Düsseldorf. Und von dort hält er die Familie heute zusammen.
Der kümmert sich einfach mehr als ich. Also ist mehr bei meinen Eltern, als ich bei meinen Eltern bin. Ist häufig bei meiner Schwester in Südfrankreich. Würde ich manchmal gerne. Vielleicht fehlt mir die Zeit, vielleicht bin ich auch zu faul dazu. Ich weiß es nicht, aber das gelingt ihm deutlich besser.
Und auch zu seiner leiblichen Mutter hält Nana weiterhin den Kontakt. Die ist mittlerweile wieder nach Ghana gegangen und hat dort inzwischen selber ein Mädchen in Pflege genommen.
Nana und Ina. Martin Krinner hat die beiden in Monheim getroffen. Manchmal, da haut einen das Leben um wie eine Riesenwelle. Dann ist man orientierungslos, weiß nicht, wo oben und unten ist, wie man wieder nach oben kommt. Bei Christian Rex war das mal so. Er war ordentlich am Paddeln und suchte was zum Festhalten im Leben, wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Er wollte weiter surfen und reisen, aber er suchte irgendwie nach einer Legitimation für dieses Surferleben. Und in dem Moment, da tauchte Jens Körner auf, einer der ersten deutschen Surfer, ein Vater des Wellenreitens, wie es über ihn in der Fernsehdoku heißt. Für Christian war dieser Mann wie ein Rettungsschwimmer, der ihn aus der Welle zog. Er wurde zum großen Vorbild, gab ihm Halt. Und das hat über Jahre gut funktioniert, bis es plötzlich zu einem Ende dieser wunderbaren Beziehung kam. Das ist ein paar Jahre her. Jetzt hat Christian sich aufgemacht, um Jens zu treffen und um alles aufzuklären.
In den Feldweg. Ja, alles klar. Und ich halte einfach an, ne? Ist ja urig hier, lieber Schorre. Und wo bist du? So, da bin ich.
Wie geht's?
Oh, scheiße, lange Fahrt, ne?
Ja, 3,5 Stunden. Ich kann das wahrscheinlich alles so stehen lassen, ne?
Also die Fahrräder stehen seit 10 Jahren draußen. Es ist jede Tür offen. Seit 10 Jahren.
Ja?
Geil, das ist ja urig hier. Das ist echt. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Eine Brause oder was? Dankeschön. Bitte sehr. Ja, das ist alles, was ich habe hier. Aber das ist noch meine Ferienwohnung da drüben. Da wohnst du.
Das ist ja geil.
Jens Körner. Ich habe Jens 4,5 Jahre nicht gesehen. Bei unserem letzten Kontakt bin ich tränenüberströmt aus einer Prunkenlodge auf Bali abgehauen. Ich habe mich damals noch einmal umgeschaut. Das Bild hat sich bei mir eingebrannt. Jens schaut mir nicht hinterher. Er sitzt auf der Veranda vor seinem Zimmer, das Smartphone in der einen, eine brennende Zigarette in der anderen Hand. Ich wollte so gern in den Arm genommen werden. Ich wäre so gerne bei ihm geblieben, aber es ging nicht.
Jackie, ist gut jetzt. Hey!
Jetzt sitze ich ihm wieder gegenüber, in einer unfassbar unaufgeräumten und dreckigen Junggesellenbude im Grünen, direkt neben der Autobahn am Moorfleter Deich am Stadtrand von Hamburg. Jens erzählt mir, dass er seit 4 Jahren nicht mehr im Wasser war. Das tut mir leid. Ich weiß, was ihm das Meer bedeutet. Jens ist älter geworden, er ist jetzt 70, aber er ist immer noch derselbe. Scharfe, hellblaue Augen, Hakennase, massiver Oberkörper, runder Bauch, O-Beine. Ich bin nervös. In mir brodeln so viele Sachen, über die ich mit ihm sprechen will. Jens war für mich mehr als ein Vorbild. Bevor wir auseinandergegangen sind, wollte ich sein wie er. Ich wollte mich in die 60er und 70er zurückbeamen und mit ihm zusammen durch Afrika reisen, wollte wie er der Erste sein, der die Surfspots entdeckt. Ich wollte nicht nur die Geschichten von ihm erzählt bekommen, ich wollte sie selbst erleben.
Oh gut, ist gut. Hey, aus!
nicht so nervig.
Unsere Geschichte beginnt im Oktober 2007. Aber es ist nicht nur meine und Jens Geschichte, es ist auch die Geschichte von Nico und Maui und Jens. Nico und Maui sind beste Freunde von mir. Wir waren zusammen zum Surfen im französischen Baskenland auf dem Campingplatz in der Bucht La Fetenia zwischen Saint-Jean-de-Luz und Biarritz.
Und auf einmal kam ein schwarzer Bulli um die Ecke gefahren. Pechschwarz mit Aufbaudach. Die Tür ging auf, zwei Hunde sprangen raus und ein ziemlich piratenmäßiger Typ stieg auf einmal heraus, hustete richtig hart. Das erste Geräusch, was ich von Jens Körner gehört habe, war Nase hochziehen. Und drehte sich so um und ich dachte mir so, alter Scheiße, wer ist denn das bitte?
Ja, ich komme dann irgendwann Nico oben besuchen und der Jens ist sehr, sehr sozial, also kontaktfreudig.
Man darf auch nicht vergessen, dass auf diesem schwarzen Bulli auch eine Piratenflagge drauf war. Das ist auch wieder so eine Sache.
Ja, und da kommt man ja echt ziemlich schnell ins Gespräch und kannte sich halt sehr gut aus mit allen Sachen, für die wir auch sehr viel Affinität haben. Also Surfgeschichte oder baust sich dann schnell auf und dann hat er eine ziemlich väterliche Art.
Das ist ja, naja, man muss natürlich sagen, dass wir am Anfang nicht wirklich geglaubt haben, was da vor sich geht, als er sich auf einmal hinsetzte und anfing, diese ganzen Geschichten auszupacken.
Die Geschichten handelten vom Surfen im Baskenland in den späten 60ern und frühen 70ern, einer Zeit, in der die besten Surfspots noch menschenleer waren und von den größten Surfstars der Zeit, von Leuten wie Mickey Dora und Ned Young bereist wurden.
Diese ganzen Geschichten waren ein bisschen zu abenteuerlich, um wahr zu sein. Er erzählte uns, dass irgendwer einen Film über ihn drehen möchte und dass sie wahrscheinlich noch vorbeikommen. In dem Moment dachten wir natürlich so, weiß nicht. Aber auf einmal kam dann dieses Filmteam um die Ecke. Das war dann für uns auch so ein Aha-Moment, wo ich dachte so, das stimmt anscheinend, alles wirklich. Und dann hörte man natürlich genau hin. Und in den Momenten, wo er dann von Guitari, von dem Ort nebenan erzählte, wo diese Bar Basque war, in der die ganzen Surflegenden damals gewohnt haben, um eine ganz bestimmte Welle zu surfen. Das war sehr beeindruckend.
Der Film Die Väter des Wellenreitens lief ein halbes Jahr später bei Arte, hatte aber kurz nach unserem Frankreich-Trip bei einem Surffilmfestival in Köln Kinopremiere. Jens kam, schlief bei Maui in der Wohnung und als der Film gezeigt wurde, stand ich, stolz wie Oscar, neben Jens. Der Vater des Wellenreitens war für mich wie mein eigener Vater. So viel Liebe habe ich für ihn empfunden. Und seine Geschichte ist so schön, dass er sie hier wenigstens in Auszügen noch einmal erzählen muss.
Das waren die goldenen Jahre, die haben wir gerade noch mitbekommen.
Du warst Lifeguard auf Sylt.
Ich war Rettungsschwimmer auf Sylt, was ein unheimlich gut bezahlter Job für die damalige Zeit war.
Zu der Zeit gab es am Anfang ja noch gar keine Surfboards, da wusstest du noch nicht, was das
ist. Ja, wir sind ja einfach nur erstmal, wir haben zufällig davon gehört, dass es sowas gibt. Und weil wir auf Sylt ja auch schon immer irgendwie mit den Wellen gespielt haben, mit unseren Rettungsbrettern. Und jetzt siehst du mal einmal so ein Artikel da in der Zeitschrift, wo dann darauf hingewiesen wird, dass sowas jetzt auch in Europa schon gerade angekommen ist seit ein paar Jahren und in Biarritz ausgeübt wird. Und das heißt also, als wir unseren Vertrag erfüllt hatten, Ende September, Anfang Oktober, sind erstmal ein paar Leute von uns ins Auto gesprungen und runtergefahren auf dem schnellsten Weg.
In welchem Jahr war das?
Das war 1966.
Als sie in Biarritz ankamen, fuhren sie sofort zum Strand.
Mit einmal hob sich aus diesem spiegelglatten Wasser eine riesige Welle. Bestimmt 200-300 Meter vom Strand entfernt. Und sowas hatten wir noch nie gesehen. Ohne Wind, ohne alles. Badehosen angezogen, Flossen über den Arm und rein.
Und Bodysurfen.
Zum Bodysurfen, wir hatten ja nichts anderes. Kannten wir das nicht, wir kannten hohe Wellen nur bei Sturm. Ari, jeder nahm eine Welle irgendwann und surfte diese 200-300 Meter mit einer Geschwindigkeit, sowas hatten wir alles noch nie erlebt, und landeten auf dem Strand und wurden gleich verhaftet.
Ach Quatsch.
Jede von Jens' Geschichten scheint eine solche Pointe zu haben. Es war an dem Tag Badeverbot, weil die Wellen zu groß waren und die Sylter Rettungsschwimmer kamen bald wieder frei. Jens Abenteuerleben fing aber 1966 erst an. Im Sommer arbeitete er als Rettungsschwimmer, im Winter ging er auf Reisen. Zunächst auf den klassischen Roadtrip nach Frankreich, Spanien, Portugal, auf die Kanaren, nach Marokko. Dann wollte er mehr, wollte per Autostopp bis nach Südafrika. In Marokko, in Agadir, wäre er fast hängen geblieben. Der Präsident des Zweitliga-Fußballvereins dort wollte, dass er für ihn spielte. Es gibt unendlich viele solche Stories, zum Beispiel wie er bei einem Surftrip nach Madagaskar an Malaria erkrankte und vom sowjetischen Militär auf die Krim ausgeflogen wurde, um sich dort behandeln zu lassen. Zum Beispiel wie er als Melkmaschinenverkäufer quer durch Südafrika gesaust ist oder wie er 1976 an der Surf-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Jens hatte einen Abenteuergeist und eine Fähigkeit, sich treiben zu lassen, alles mitzunehmen, was die Welt zu bieten hat. Das hat mich, aber auch Nico und Maui fasziniert. Und es hat uns angespornt, besser zu surfen, wenn Jens uns vom Strand aus zugeschaut hat. Aber es hat uns auch traurig gemacht, dass er nicht selbst mit dem Wasser war. Jens war schon 63, als wir ihn kennengelernt haben.
Zu dem Zeitpunkt war Jens schon nicht mehr in der Lage, mit Surfbrettern ins Wasser zu gehen. Er konnte nur noch mit einem Bodyboard und Flossen ins Wasser gehen. Und es war ihm auch sehr anzusehen, weil er sehr, sehr lange zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Wasser war. Wie hart das für ihn ist, irgendwie. Und das, wie schwer es ihm auch fiel, das vor uns irgendwie zu zeigen.
Mir tat es weh, dass Jens nicht mehr surfte. Ich wollte ihn mitnehmen. Mir war es egal, ob er nicht mehr so konnte wie früher. Eines Tages habe ich es auch geschafft, ihn zu überreden. Wir sind tatsächlich in der Nachbarbucht zusammen rausgepaddelt.
Können wir noch ein Bierchen aufmachen? Ja, ich habe draußen noch zwei Stück, glaube ich, rum.
Jetzt, wo wir in Hamburg zusammensitzen, reden wir über diesen Surf. Es war für mich ein Traum, mit Jens im Wasser zu sein. Er war mein Held. Aber ich hätte nie gedacht, dass dieses gemeinsame Surferlebnis für ihn etwas ganz Besonderes war.
Hast du irgendwann gemerkt, dass ich mir dich irgendwo so richtig als Vorbild
genommen habe? Ich habe das ganz anders gesehen. Ich fand das unheimlich toll, dass du mich an die Hand genommen hast und mitgenommen hast.
Dass wir zusammen surfen gegangen
das
sind.
Das fand ich toll.
In Zenitz. Ich weiß noch, wir sind zusammen rausgepaddelt. Die Wellen waren perfekt.
Ich bin wunderbar an Land gegangen und du hattest dir unheimliche Sorgen um mich.
Ich hatte riesen Panik, ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her.
Aber mir ging es ausgezeichnet.
Ja, ich habe dich
perfekten Ritt gehabt.
Mit deinen Hunden am Strand getroffen. Die haben dich gesucht, wie bekloppt auf dem
Felsen. Nee, weiß ich noch. Aber einfach nur diese Sache. Also da habe ich so gar nicht gewertet, dass ich irgendwie so noch einen ganz anderen Eindruck auf dich habe. Ich gar nicht so gewertet, sondern ich habe einfach nur gewertet, dass du A1 erstmal ein bisschen retro. Na, also sprich eben auch ein bisschen mal Longboard und an die guten alten Zeiten denkst und das als was du gerne erlebt hättest eigentlich. Also wo du schon lieber da gewesen wärst zu der Zeit mit der Surferei. Mhm. Also das habe ich schon festgestellt. Ja, und da habe ich einfach nur gedacht, oh Gott, sonst hat er wohl auch noch so irgendwie Sympathie für mich. Also mir war das nicht so.
Herbst für Herbst verbrachten Jens und ich zusammen auf dem Campingplatz in Frankreich. Maui und Nico waren auch oft dabei und andere Freunde. Und als ich im April 2010 einen Trip nach Bali machen wollte und Jens mir erzählte, dass er auch da sein würde, ging für mich ein Traum in Erfüllung. Auf Bali wohnte Jens mit seinem Kumpel Manfred und seiner Tochter Saskia in schicken, teureren Lodges. Ich dagegen reiste eher so, wie Jens es früher gemacht hat und schlief in Unterkünften, die nicht mehr als 5 Euro die Nacht kosteten. Eines Abends fuhr ich mit dem Moped zu Jens, Manfred und Saskia. Nach ein paar Bintang-Bieren konnte ich nicht mehr weg und schlief die Nacht auf der Massagebank auf der Veranda. Am nächsten Tag fragte ich den Manager, ob ich nicht einfach weiter auf der Massagebank pennen könnte, es wären eh keine anderen Gäste da. Und für $10 die Nacht sagte er ja. Ich blieb etwa 10 Tage. Uns ging's richtig gut. Ich verschickte akustische Postkarten nach Deutschland, zum Beispiel an meinen Freund Ferry.
Ja, guten Morgen, Ferry. Hallo, ich bin's hier aus Bali. Ich bin mit Stadler gerade am Pool und wir schmieden aber schon Pläne, uns gleich in die Barrels reinzuschmeißen. Hier gibt es einen Spot, der heißt Old Man's und ich glaube, das ist genau unsere Kragenweite. Jens zeigt mir gerade ein Foto von einem Hund und einem Affen.
Alles Gute.
Ich erinnere mich an die letzte Nacht, in der noch alles okay war. Eine tropische Nacht. Ich sitze im Wohnzimmer, es ist Stromausfall, Kerzen brennen, ich spiele auf dem Vibraphon. Am nächsten Morgen kommt Jens' Tochter zu mir und will Geld für die Unterkunft einsammeln. Eine Menge Geld. $60 pro Nacht will sie. Ich habe kein Geld. Mein Deal mit dem Manager will sie nicht akzeptieren. Ich fühle mich scheiße. Ich habe das Gefühl, ich muss sofort weg. Abhauen. Ich stürze zur Massagebank, packe meine Sachen, nehme meinen Rucksack. Ich gehe zu Jens, der schon Bescheid zu wissen scheint. Er sitzt auf der Veranda vor seinem Zimmer. Ich sage, ich muss gehen. Er geht gar nicht auf mich ein. Mir kommen die Tränen. Ich will umarmt werden. Er tut es nicht. Schließlich gehe ich einfach und werfe noch diesen Blick zurück, der sich bei mir eingebrannt hat. Jetzt in Hamburg schaffe ich es, nach 4,5 Jahren Jens auf den Eklat mit Saskia anzusprechen.
Du hast es gar nicht als so dramatisch.
Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Aber weil ich das auch alles nicht so eingeschätzt habe, wie du es eben.
Siehst du denn?
Jetzt weiß ich es ja schon ein bisschen besser alles.
Also das war für mich die totale Dramatik.
Aber das habe ich so ja gar nicht registriert. Da bin ich dann auch manchmal ein bisschen oberflächlich, muss ich ehrlich sagen. Immer.
Naja, du wolltest weder mich verletzen, noch sonst irgendwas. Aber für mich war
ich
das...
Ich habe die ganze Situation nicht begriffen. Ich habe die Beträge nie gehört. Ich habe das nie gewusst. Bis es schon zum Eklat gekommen war, wo du schon durch warst irgendwie mit Saskia. Aber ich habe dann auch keine Lust mehr noch gehabt, jetzt am Ende des Urlaubs diesen ganzen Kram aufzuarbeiten.
Ja, ich weiß.
Das war mir dann auch egal irgendwie.
Retrospektiv muss ich mir eingestehen, dass ich mich viel zu sehr in diese Surfer-Vater-Surfer-Sohn-Geschichte hineingesteigert habe. Denn diese großen Gefühle waren zumindest in dieser Dimension einseitig von meiner Seite aus. Aber jetzt haben Jens und ich darüber gesprochen, was passiert ist. Und jetzt hole ich mir auch endlich die Umarmung, die ich mir auf Bali so gewünscht habe.
Jetzt komm her. Okay. Gut, ich habe das alles verstanden. Natürlich ist das Quatsch, sich jemanden so als, sagen wir, Vaterersatz zu wünschen. Aber ja, es ist cool, dich jetzt auch sozusagen hier in deinem Home...
Wäre aber auch noch was anderes gewesen, wenn man jetzt räumlich nicht so weit auseinander...
Vielleicht.
Hätte es anders sein können schon mal.
Klar.
Ne, da hätten ganz andere Gespräche mal irgendwann schon mal wieder stattgefunden oder man hätte auch hier mehr gemeinsam gemacht oder so. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Christian Rex über den Mann, den er sich als seinen Surfpapa ausgesucht hat. Simone ist 4 Jahre alt, als ihre Mutter plötzlich weg ist. Abgehauen, den Vater und die Kinder verlassen. Simone, das kleine Mädchen, macht dann irgendwann etwas unglaublich Starkes. Sie sucht sich die Menschen aus, die wichtig für sie werden sollen. Fragt eine andere Familie, ob sie ihre werden kann. Ich habe für die 100 Simone im Studio begrüßt, jetzt, wo sie eine erwachsene Frau ist. Hallo Simone, danke, dass du uns deine Geschichte erzählst. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, an den Tag, als deine Mutter dann auf einmal weg war?
Hallo Paulus, ja, kann ich sehr gut. Es war Abend, es war ziemlich spät und mein Bruder und ich sind zu Hause gewesen, kurz vorm Zubettgehen, haben Fernsehen geguckt. Damals gab es eine Serie, die nannte sich Dick und Doof, das war noch in Schwarz-Weiß. Und meine Mutter sagte damals, ich gehe mal kurz weg, weil heute Nacht kommt ja der Papa wieder. Und bin dann später wieder da. Ja, und dann war meine Mutter weg. Wir sind beide vorm Fernseher eingeschlafen. Und irgendwann rüttelte es an meiner Schulter. Und dann war mein Vater da und sagte, ich bin wieder da, wo ist denn die Mama? Und dann habe ich gesagt, die ist mal kurz weg.
Und sie ist nie wiedergekommen?
Ich habe sie dann nie wieder gesehen.
Was ist dann passiert mit euch und mit deinem Vater?
Ja, mit uns ist erstmal nicht so viel passiert, als dass der Vater sich um uns gekümmert hat und wir das noch gar nicht so bewusst hatten, weil er sich gekümmert hat, so gut er es konnte und im Haus mit noch mehreren Familien gewohnt haben und eben speziell mit einer Familie, mit dieser Familie, wo ich ja dann auch aufgenommen wurde. Die Familie hatte auch ein Kind, also was ich auch immer als meine Schwester bezeichne. Und meine Schwester und ich sind schon zusammen in der Badewanne gelegen, sind zusammen groß geworden. Und die haben sich dann so ein bisschen um uns so in der Übergangszeit, die ich leider nicht mehr so bewusst habe, gekümmert. Und dann kam aber eben so ein einschneidender Moment, wo die dann weggezogen sind.
Mhm.
Und da war es dann für meinen Vater etwas schwieriger, weil er immer viel auf Dienstreisen war und länger auf Dienstreisen war und nicht wusste, was er dann so mit uns machen soll. Und die sind dann weggezogen und am 5. Geburtstag hat dann meine jetzige Pflegefamilie, meine Mutter, mich angerufen und zum Geburtstag gratuliert. Und für mich war das wohl kein Zustand, so wie es in der Zeit war. Und dann habe ich gesagt, kannst du mich nicht holen.
Also das heißt, du hast als 5-jähriges Mädchen selber aus eigener Initiative diese befreundete Frau, deine jetzige Mutter, gebeten, zu ihr zu dürfen, ja?
Ja.
Was hat die darauf gesagt?
Relativ schnell und sofort, ja, wir gucken, was wir da machen können.
Was konnte man denn machen? Denn das ist ja nicht einfach. Da ist ja noch ein Vater. Was hat der gesagt?
Ja, mein Vater, also so ganz genau kenne ich die Umstände nicht mehr. Ich weiß nur, dass die damals eben auch befreundet waren und wir viel zusammen gemacht haben, die auch viel zusammen gemacht haben. Und es also auch so eine ziemlich gute und tiefe Freundschaft war, dass er denen zu 100% vertraut hat und er seinen Beruf nicht aufgeben wollte und eben diese Reisen halt auch bevorzugt hat und dadurch ihm klar war, er kann sich nicht um uns beide so kümmern, wie es sein müsste. Und meine Eltern immer noch ein zweites Kind haben wollten, was aber dann nicht irgendwie, warum auch immer, weiß ich nicht, auf jeden Fall, was ich dann wohl anscheinend, dass sie mich dann aufgenommen haben und das mit meinem Vater eigentlich reibungslos gelaufen ist.
Wie läuft so ein Prozedere denn ab? Kann man das einfach so machen? Werden da die Behörden eingeschaltet? Da kannst du dich natürlich jetzt an die Zeit nicht mehr erinnern, aber weißt du das noch aus Erzählung?
Nein, an die Zeit kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, also was jetzt so in meiner Erinnerung ist, ist, dass es schon eine offizielle Pflegschaft gegeben hat, was über das Jugendamt läuft. Und in regelmäßigen Abständen kam auch eine Dame vom Jugendamt, die uns über Jahre begleitet hat, die regelmäßig, ich weiß nicht, ob die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr vorbeikam. Also für meine Schwester und mich war das Kaffee und Kuchen. Und im Prinzip hat sie unser Leben quasi beobachtet, hat auch viel mit meinen Eltern geredet und hat Berichte verfassen müssen. Also wirklich richtig, da gibt es wahrscheinlich auch eine offizielle Akte drüber, wo dann festgehalten ist, ja, wie ich quasi lebe, wie ich großgezogen werde.
Wie es dir geht.
Wie es mir einfach geht und ob es mir jetzt gut geht oder ob alle Dinge, die man so zum Leben braucht, erfüllt werden. Das ist richtig offiziell über das Jugendamt abgelaufen quasi.
Kannst du dich noch an den Zeitpunkt erinnern, als du dann von zu Hause zu dieser Familie, zu deiner jetzigen Familie gezogen bist?
Nicht so hundertprozentig an Kleinigkeiten, an Dinge, die ich mit meiner neuen Familie plötzlich durfte, die ich vorher nicht durfte. Also die Erinnerung an meine Mutter ist nicht mehr sehr groß, aber negative Dinge behält man halt auch. Und dann waren plötzlich so Sachen wie, ich darf mich mal schmutzig machen. Kein Thema. Ich durfte irgendwie mich schmutzig machen. Meine Mutter wollte immer so ein Püppchen aus mir machen, was aber nicht so meins war. Und dann habe ich halt auch angefangen gefragt, darf ich mich denn mal schmutzig machen und dürfen denn die Sachen dreckig werden? Und das ging plötzlich alles und ich hatte ja meine Schwester irgendwie direkt bei mir. Wir zwei haben uns damals sehr gut verstanden, weil wir nicht weit auseinander sind vom Alter her. Und das Leben ging dann relativ schnell, für mich relativ normal weiter.
Das heißt, also, in der Situation, als du gefragt hast, kann ich zu euch kommen, ging es dir nicht gut und da ging es dir dann ziemlich schnell gut?
Ja.
Du hast am Anfang erzählt, da war noch ein Bruder, der mit dir auf der Couch saß und dick und doof geguckt hat. Was war mit dem?
Der ist bei einer Cousine von meinem Vater groß geworden. Die hatte schon größere Kinder und da war er dann das Nesthäkchen. Und leider gibt's da keinen Kontakt mehr, weil mein Bruder, ich vermute, mit der ganzen Situation nicht so gut umgegangen ist wie ich. Wobei es ihm sehr gut ging bei seiner Familie. Aber er hat so ein bisschen, glaube ich, mit der Situation und mit meinem Vater und so gebrochen und deswegen gibt es da leider keinen Kontakt. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber er wollte keinen.
Wie sieht das denn mit deinem Vater aus? Du hast ja gesagt, ein freundschaftliches Verhältnis zu dieser Familie hatte, die dann deine wurde. Die kannten sich auch schon länger. Hast du ihn denn dann immer wieder gesehen, auch in deiner Kindheit, in der neuen Familie?
Ja, den habe ich sehr regelmäßig gesehen. Er kam regelmäßig bei uns vorbei. Auch ich habe regelmäßig Zeiten bei ihm verbracht, auch alleine, also ohne meine Schwester. Mal in den Ferien oder mal an den Wochenenden oder so, das gab es durchaus. Also da gab es auch in der Kindheit einen relativ engen Kontakt. Und auch mit meinen Eltern gab es einen guten Kontakt, also die haben sich sehr gut verstanden. Und irgendwann kam allerdings dann eine neue Frau in sein Leben Und da wurde es dann etwas schwieriger.
Hast du heute noch Kontakt zu deinem Vater?
Ja, aber einen sehr geringen telefonischen oder E-Mail-Kontakt. Also gesehen haben wir uns jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr.
Hast du mal mit deinem Vater darüber geredet, ob er diesen Schritt, dich wegziehen zu lassen, jemals bereut hat?
Habe ich. Und ohne dass er es richtig ausgesprochen hat, ist meine Vermutung, dass er das hat, ja.
Obwohl es dir ja sehr, sehr gut ging.
Mir geht es sehr, sehr gut
und
geht es immer noch sehr gut. Aber ich glaube für ihn, also er hat mittlerweile, ist er in Rente gegangen, hat gemerkt, dass er was verpasst hat im Leben.
Wie sieht es mit deiner Mutter aus? Die war weg, du hast vorhin schon gesagt, du hast sie nie wieder gesehen. Hast du mal versucht, Kontakt zu ihr, deiner leiblichen Mutter, aufzubauen?
Nein, habe ich nicht.
Und auch immer nicht das Bedürfnis?
Nein, das ist was, was sehr viele Menschen nicht verstehen. Aber für mich ist weder die Lust noch das Bedürfnis noch irgendwie, dass ich da großartig drüber nachdenke, ist einfach nicht gekommen. Dieses Gefühl, dieses Bedürfnis ist für mich absolut nicht da, weil sie hat damals was zerstört, was für mich jetzt nicht kurzfristig zu heilen wäre oder auch für mich ist es auch nicht nötig, weil ich habe eine Mutter.
Du hast eine Mutter, genau. Wie ist diese Frau, wie ist diese Familie zu deiner Familie geworden? War das dann von Anfang an so, dass sie für dich wirklich dann die Mutter wurde oder gab es da irgendwann so einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt meine Mutter?
Diesen Punkt gab es schon in dem Leben, wo ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, weil wir hatten eine ganz komische Konstellation in diesem Haus. Das ist auch was ich bis heute nicht ergründet habe und auch nie nachgefragt habe, aber wir hatten eine Wohnung in dem Haus und mein Zimmer war außerhalb dieser Wohnung in einer Etage, die da drüber war und neben der Wohnung meiner jetzigen Pflegeeltern. Und immer wenn es mir schlecht ging, wenn irgendwas mit mir war, war meine Pflegemutter schon eher zur Stelle als meine Mutter.
Und das auch, bevor sie deine Pflegemutter war?
Und das war eben davor, bevor sie meine Pflegemutter war und wir in diesem Haus lebten, war schon meine Mutter, also meine jetzige Mutter quasi, immer schon eher für mich da. Und ich vermute mal, wenn man das so sagen kann, dass das unterbewusst bei mir natürlich auch Gefühle geweckt hat, die jetzt einfach nichts mit einer Blutsverwandtschaft zu tun hat, sondern in dem Moment merkt man einfach wahrscheinlich, wo man doch hingehört oder wo man sich hingezogen fühlt.
Und wo man ankommen kann und wo man da sein kann und aufgenommen wird.
Genau, ja. Und wo sich auch jemand kümmert. Und gerade in diesen ganz jungen Jahren ist es ja auch sehr wichtig, dass sich dann jemand kümmert, wenn es einem mal schlecht geht und wenn man als Kind brechen muss und einem der Kopf gehalten wird und solche Sachen.
Wie ist das heute? Du hast mittlerweile selber eine Tochter. Sind deine Pflegeeltern oder deine Eltern, sind das auch die Großeltern deiner Tochter? Ganz
ja.
Klar für sie?
Ja, die besten Großeltern der Welt natürlich. Nein, aber es ist wirklich so, es hieß am Anfang, als ich schwanger war, sagte meine Mutter, ach, ich bin noch zu jung, ich möchte nicht Oma werden. Und dann hatte ich ein bisschen eine schwierige Geburt und es war alles ein bisschen hin und her. Und meine Mutter war aber die ganze Zeit neben meinem Partner mit an meiner Seite. Und da ich dann eine Narkose hatte, weil ich einen Kaiserschnitt bekommen habe, durfte meine Mutter das Kind dann irgendwie nach dem Kaiserschnitt, also 20 Minuten nach der Geburt, baden. Und da war es dann um sie geschehen.
Es ist ja auch von Seiten deiner Mutter und deines Vaters ein großer Schritt, ein fremdes Kind aufzunehmen, ein mutiger Schritt. Weißt du, ob die das jemals diskutiert haben? Habt ihr da mal drüber gesprochen?
Diskutiert meinst du jetzt
immer? Du hast gefragt, ja. Darf ich zu euch? Und das war gar keine Frage, dass du dahin durftest.
Ich glaube nicht. Also ich tolle würde Leute, sagen, nicht. Ne? Ja, kann ich schön, so unterschreiben.
Schön, dass du diese Familie gefunden hast. Danke dir sehr für das Gespräch, Simone.
Gerne.
D-Radio Wissen 100, der wichtige Mensch in meinem Leben. Bei mir ist immer noch Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Wolfgang, du hast ja schon am Anfang gesagt, es gibt nicht nur einen wichtigen Menschen in deinem Leben, es gibt mehrere. Das ist bei mir auch so. Da ist natürlich Familie wichtig. Also Mama ist natürlich ein verdammt wichtiger Mensch in meinem Leben. Und Papa auch und Geschwister und so weiter. Aber es gibt ja immer verschiedene Menschen, die man so trifft, ne? Die wichtig sind und wo man das Gefühl hat, dass die einen auch verändert haben.
Genau. Also es gibt die Menschen, mit denen man lange zusammen ist, mit denen man Familie teilt, Freund ist, die vielleicht gar nicht so jetzt die philosophischen Impulse geben, mit denen man, und dann gibt es die Menschen, die trifft man vielleicht auch nur einmal, vielleicht auch nur wirklich 2 Tage und mit denen führt man ein tiefes Gespräch und nimmt irgendwas mit, was einen dann wirklich in eine andere Richtung gibt. Also ein Beispiel zum Beispiel, ich habe einen Freund, mit dem war ich vor 20 Jahren enger befreundet. Inzwischen haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Er ist Physikprofessor in England irgendwo. Und wir haben irgendwie kurz nach dem Abitur darüber gesprochen, was man denn nun studieren soll. Es war damals so die Zeit, wo es so die ersten Artikel gab über Akademikerarbeitslosigkeit und es hat eh keinen Sinn, was man studiert, egal, hinterher wird man arbeitslos, was natürlich Quatsch ist. Aber damals denkt man halt so, oh Gott, wie wird es weitergehen, so Anfang der 90er Jahre. Und die Erkenntnis von ihm ist dann die, es ist ganz egal, was du studierst, es wird hinterher ohnehin schwierig, deshalb studier lieber das, was dich wirklich interessiert. Wow. Weil bevor du dann anfängst, irgendwie BWL zu studieren oder Mathematik oder irgendwas, wo du dich dann durchkämpfst und hinterher eh kein Interesse dran hast und dann auch nicht weiterkommst, studier lieber das, was dich wirklich interessiert, weil dann hast du wenigstens eine Chance, da so gut zu sein, dass du da irgendwie weiterkommst.
Den Rat hätte ich gut brauchen können nach dem Abi.
Und für mich ist es total aufgegangen. Ich habe dann Politik und Philosophie studiert, anstatt vielleicht Informatik und Mathematik, was damals vielleicht eher meine Stärken gewesen wären. Und bin damit sehr glücklich geworden.
Ja, und du wärst wahrscheinlich auch nicht hier jetzt, wenn du was anderes studiert hättest.
Nee, oder ich würde vielleicht die Computerprogramme hier programmieren für diese Radiosender. Genau.
Ich habe auch noch eine spannende Begegnung. Lustigerweise ist ein Mensch, der mich sehr, sehr geprägt hat in meinem Leben, ein ehemaliger Mitbewohner, einer, und zwar auch der einzige Mensch, mit dem ich mich richtig zerstritten habe. Mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Wenn wir uns begegnen, gucken wir aneinander vorbei. Es ist immer eine sehr unangenehme Situation.
Es gibt auch keinen Versuch, das irgendwie wieder zu kitten,
wie bei
Christian
wirklich,
in der Geschichte zum
genau,
Beispiel.
Nee, es ist wirklich vorbei. Diese Freundschaft ist vorbei. Aber und auch während der Freundschaft und während der WG-Zeit, wir haben uns ständig gezofft und ich fand ihn furchtbar auch. Aber er hat irgendwie, der war so verrückt und so cool anders, dass er trotzdem mir super viel gegeben hat und super viel ich mitnehmen konnte. Ganz, ganz toll. Und ich finde ganz wichtig, man muss sozusagen offen bleiben dafür, dass man Leute kennenlernt und sozusagen offen bleiben dafür, dass die einem auch wichtig werden können.
Ja.
Das ist ja wichtig.
Sich einlassen auf Leute, zuhören, was sie zu sagen haben. Das, ja, und so entstehen die Dinge, genau.
Der Radio Wissen, die 100 hier. Immer dienstags, da gibt es hier ein wichtiges Treffen. Das 100-Team setzt sich zusammen, um Geschichten zu sammeln. Da hat irgendwann jemand mal das Thema wichtige Menschen im Leben angesprochen. Das Thema dieser Sendung hier. Und man merkte, es ratterte so in den Köpfen von den Kollegen. Einige lächelten schon in schöner Erinnerung an die Menschen, die sie da vor Augen hatten. Kollege Stefan Beuting aber, der wurde ganz aufgeregt. Kam dann mit irgendeiner Lebensweisheit um die Ecke, dann zu einer Geschichte, die in Guatemala spielte, einem 60-jährigen Realschullehrer aus dem Sauerland und irgendwie seinem WG-Partner Basti, den er schon lange nicht mehr gesehen hatte. Ehrlich gesagt, es klang irgendwie ein bisschen wirr, was da aus Stefan raussprudelte, aber an Stefans Strahlen bei der Sache haben alle sofort erkannt, diese Geschichte muss er erzählen. Denn es ist klar, da ist irgendwie was Wichtiges passiert in Stefans Leben.
Es gibt zwei Szenen in meinem Leben. Die Gedanken daran, die schnurren mir ständig durch den Kopf. Natürlich schnurren da nicht nur zwei Gedanken öfter mal rum. Da sind auch immer ein paar Simpsons-Zitate, da sind Lebensweisheiten meiner Mutter, auch Running Gags von Freunden. Die kommen öfter mal zu Besuch. Aber zwei Gedanken sind Dauergäste, Residents. Die sind einfach immer da. Der eine von den beiden ist ziemlich trivial. Das ist ein Tipp meiner älteren Schwester, ein Küchentrick. Wenn du spülst, hat sie gesagt, dann lass erst Wasser in die Spüle und erst danach das Spüli. Schäumt da nicht so. Perfekt. Leider denke ich auch daran, wenn es gar nichts zu spülen gibt. Leider auf ewig eingebrannt in meine Hirnrinde. Der andere Tipp ist mindestens genauso präsent, dafür aber mit etwas mehr lebenspraktischer Substanz.
Ja, also ich meine, fällt einem vieles ein, aber du meinst wahrscheinlich Lebensabschnitte erkennen.
Genau. Lebensabschnitte erkennen. Ein Motto für alle Lebenslagen. Eine Perspektive. Für mich der Türöffner zum Bereich selbstbestimmtes Leben. Das da gerade war übrigens Sebastian Eumann, ein Freund. Früher haben wir zusammen in Bonn studiert und eine ganze Zeit gemeinsam in unserer eigenen kleinen Zweier-WG gelebt. Meistens in der Küche. Und in der Mitte war der Kirschholztisch, an dem ich mir circa 400 Mal die Knie gestoßen habe. Und an den ich denke, wenn ich an den Satz denke, Lebensabschnitte erkennen.
Einfach der Mittelpunkt, so der Mittelpunkt für uns und in der Küche und ein Mittelpunkt für verschiedene Aktivitäten. Da haben wir auch gefrühstückt.
Wenn man den Tisch fragen könnte, hey Tisch, kommt dir der Satz irgendwie bekannt vor? Er würde sagen, Lebensabschnitte erkennen, aber klar. Wie oft er den wohl gehört hat in den 4 Jahren dort? Ein paar Dutzend Mal bestimmt. Die fiese Lernphase, 3 Wochen vor der Klausur. Das Studium neigt sich dem Ende. Der nervige Mieter unter uns nervt mal wieder und zieht doch schließlich aus.
Tja, das ist so eine Lebensweisheit, die hört man dann, aber die kann man vielleicht dann als 20-Jähriger noch gar nicht so in dem vollen Maße erfassen, wie man sie heute sieht. Und trotzdem ist sie irgendwo hängen geblieben.
Hängen geblieben ist die gut, die Lebensweisheit. An dem Tisch in Bonn, in meiner Erinnerung. Ursprünglich kommt der Satz aber nicht aus Bonn, sondern aus Guatemala. Und gesagt hat ihn nicht Basti, sondern Ernst-Dieter Fledermann.
Da kann ich was zu sagen.
Ernst-Dieter Fledermann, oder kurz Dieter, kann zu vielen Dingen was sagen. Er ist ausgebildet als Realschullehrer, aus dem Sauerland und von Natur aus umtriebig.
Wenn man etwas bedauert, dass man es nicht gemacht hat, dann muss man sich fragen, warum hast du es denn nicht gemacht?
Man kann ihn sicherlich auch verrückt finden. So. Also was man auf jeden Fall sagen muss, wenn der Dieter am Tisch sitzt, dann merkt man das.
Wir waren 2001 mit OJAK nach Guatemala gefahren. OJAK ist ein kleiner Verein für Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben eine Grundschule gebaut, im Hochland. 4 bis 6 Wochen im Projekt. 4, 5, 6, auch mal 8 Projektteilnehmer in einem Raum. Lauter junges Gemüse, kurz vorm Studium. Und Dieter.
Tatkräftig, rebellisch, jung.
Dieter, damals schon über 60, hatte sich nochmal so eine Zeit gegönnt. Da war gerade ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen. Vorher hatte er schon als Lehrer eine Zeit lang in Chile gelebt und gearbeitet. Wenn man Dieter anschaut, dann schaut er immer ein bisschen mehr zurück.
Aber das ist natürlich einfach der Dieter, das ist natürlich ein Typ, an dem kann man sich stoßen.
Wenn Dieter redet, benutzt er gerne Ausrufezeichen. Dieter ist nicht PC. Alle 2 Sätze kommt was Polarisierendes.
Aber ein Stück weit ist der Dieter sicherlich auch immer so ein Provokateur.
Zeit mit Dieter ist immer intensive Zeit. In meiner Erinnerung war also immer intensive Zeit, weil mittlerweile haben wir uns 10 Jahre nicht mehr gesehen.
Hallo, grüß dich. Na? Hi, Umarmung? Können wir machen, oder?
Wir treffen uns am Rheinufer in Zündorf bei Köln. Außer einer Schulklasse und einigen Rentnern ist an diesem sommerlichen Montagmorgen noch nicht viel los. Auch die Cafés und die Restaurants und der Biergarten schlafen noch. Dieter hat sich äußerlich kaum verändert. Und auch sonst scheint er ganz der Alte. Typisch Dieter, dass er erstmal übernimmt, dass er erstmal mir die Fragen stellt.
Ja, ich frage mich, warum du nach so langer Zeit, wir haben ja über 10 Jahre nichts voneinander gehört, auf mich auf einmal zukommst und irgendetwas wissen willst. Und ich habe mich, also haben auch andere Freunde mich gefragt, ja, was will der denn? Das weiß ich auch nicht so richtig, nicht?
Lebensabschnitte erkennen, habe ich gesagt. Mit ihm darüber sprechen, wie er zu dieser Lebensweisheit gekommen ist. Und dann darüber nachdenken, wie universell sie funktioniert. Basti und ich haben die immer in zweierlei Weise benutzt. Zum einen rückblickend.
Wenn ich so an meine Lebensabschnitte jetzt denke und zum Beispiel mal zurückkehre nach Bonn, dann freue ich mich einfach, dann ist das schön so. Also da ist jetzt nicht mehr der Tisch, der steht da nicht mehr in Bonn, da ist nicht mehr die Küche und da ist nicht mehr dieser Lebensabschnitt. Aber irgendwas von dem ist so geblieben. Und auch wenn ich erkannt habe, dass das vorbei ist, heißt das nicht, dass ich das nicht auch für mich so zurückholen kann und dass das nicht einen schönen, warmen Platz so in meinem Leben hat. So würde ich es vielleicht sagen.
Ja, ging mir auch so. Als im letzten Jahr gute Freunde aus Bonn weggezogen sind nach Lübeck. Klar, besuchen wir uns und telefonieren, aber den Alltag miteinander verbringen, das geht nicht mehr. Mal eben mit Carsten den Kindern zum Spielplatz und Melanie und Sabrina gehen ins Kino oder spontan kochen für 8 und dann gemeinsam essen. In dem Moment, wo ich das als Lebensabschnitt sehe, denke ich aber nicht mehr schade, dass das nicht so weitergeht, sondern schön, dass es so lange und so gut geklappt hat. Oder genauso bei der Frage, wie das sein wird mit Kleinkindern. Hurricane Festival, wochentags ins Kino, einfach mal die Türe zumachen und sich um nichts niemanden mehr kümmern müssen. Die Zeit ist vorbei. Ein Abschnitt eben.
Ich habe dann irgendwann begonnen, im Voraus zu erkennen, wann solche Abschnitte zu Ende sind.
Das ist der zweite Anwendungsbereich. Etwas komplizierter, aber reizvoll. Dahinter steckt zum einen die Idee, dass nicht alles im Leben kontinuierlich verlaufen muss. Brüche sind gut. Und zum anderen, dass es sich nicht lohnt, an Dingen festzuhalten, die du nicht festhalten kannst.
Ja, und dann habe ich mich getrennt. Das habe ich zum Beispiel lange im Voraus gesehen.
Kriegen ja viele Leute nicht hin.
Ich hatte das Gefühl, dass wenn meine Kinder 18 sind, volljährig sind, dass dann was Neues beginnt. Ich wusste noch nicht genau was. Und das hat dann so geendet, dass wir uns getrennt haben, nicht? Und die Kinder sind zum Studium gegangen und ich habe etwas Neues angefangen. Und bin jetzt schon wieder mit meiner neuen Partnerin 24 Jahre zusammen. Also es ist nicht so, dass ich alle 3 Jahre ein Bedürfnis nach was Neuem habe, sondern ich habe auch das Bedürfnis nach Dauer.
Mir fällt es schwer, schwerer als Dieter, aber zumindest die Möglichkeit mitzudenken. Wenn ich mich und meine Persönlichkeit und mein Handeln nicht in einen riesengroßen Kontext stelle, sondern mir sage, hey, mach mal so, wie es gerade gut ist in diesem Lebensabschnitt, dann bin ich viel freier. Dann mache ich auch einfach mal was und schaue, was passiert. So wie Dieter, damals in Guatemala.
Ich glaube, ja, du meinst das mit der Gitarre, ne?
Ja, das mit der Gitarre.
Und wir hatten auch so kleine Rasselchen, hatte ich mit, also Maracas.
Gitarre, Rasselchen und Dieter in der Camionetta.
So, jeder, der schon mal in Zentralamerika gereist ist, der kennt vielleicht diese Schulbusse, die viel zu kleinen Schulbusse, dort genannt Camionettas zum Beispiel, aus Kanada importiert, eigentlich Schulbusse für Grundschüler sozusagen. Und da fahren dann nicht die 50 Grundschüler drin, sondern 100 Leute, die zum Teil da auch stehen. Und zwar sind die Guatemalteken irgendwo ein bisschen kleiner. Trotzdem, es quetschen sich wahnsinnig viele von diesen Einheimischen da rein und dann in der Mitte Dieter.
Und dann habe ich die Rasselchen dem Nachbarn in die Hand gedrückt und habe ihn aufgefordert, mitzumachen.
Ungewöhnlich, weil es in der Camionetta eigentlich nie Unterhaltung gab. Mal ein schreiendes Baby, aber ansonsten war da jeder für sich immer schön den Blick auf die eigenen Schuhspitzen.
Und Dieter inmitten der Leute, seine Gitarre raus, schnappt sich die und fängt an zu spielen.
Ich glaube, wir haben, damit sie mitsehen können, Guantanamera oder irgendetwas gesungen.
War so am Weg zum Markt, als wir da unterwegs waren, und das ist ja eigentlich eine total verrückte Szene. Dieter, der da performt, der das da so macht, ne? Also er erreicht schon die Leute und das ist auch was Besonderes. Also die kühlen Guatemalteken, die dann doch schmunzeln müssen, auch in der Situation.
Damals in der Camionetta haben die Guatemalteken über Dieter geschmunzelt. Haben wir auch getan. Den konnte man manchmal aber auch wirklich nicht ernst nehmen.
Irgendwann hat das Klick gemacht und ich habe gesehen, dass es besser ist, schöner ist, dass man mehr vom Leben hat, wenn man sich öffnet und wenn man rangeht und nicht sich nur verschließt.
Aber weil Dieter das auch immer auf so eine irrwitzige Art machen musste, war es eben lustig, wie er mit Identitäten spielte und sich immer wieder neu erfand. Wie bei der Sache mit seinem Namen.
Tja, Dieter, das ist natürlich, da wird er sich selber natürlich kaputt lachen, wenn man ihm das nochmal aus Brot schmiert.
Nö, eigentlich nicht.
Ja, der Name Dieter, das wusste ich von Chile, ist für die Leute schwer auszudrücken. Die Dieter und das Dieter ist die Diät, nicht Dieter. Und das war mir dann unangenehm, dass die so an meinem Namen, da habe ich mir gesagt, ich bin Ernesto.
Ja, und dann hat er sich immer wieder, gab es so Momente, da hat er sich so vorgestellt, also in inoffiziellen, aber auch durchaus offiziellen Situationen, yo soy Ernesto, vielleicht so eine wilde Reminiszenz an die alten Tage.
Dieter heißt Ernesto, wegen der Ausspracheproblematik? Das ist höchstens ein Teil der Antwort.
Ja, das war definitiv so das Witzige so, ne? Genau, mit Dieter hatte einfach überhaupt kein Problem. Das war, ne, man kam auf die Baustelle morgens und die begrüßten ihn dann als, hey, Dieter. Und es war für gar kein Problem, das auszusprechen. So.
Ernesto Cardenal, Ernesto Che Guevara und Ernesto Fledermann, das sind alles bekannte Leute.
Seit einigen Jahren lebt Dieter in Chile. Für ihn ein neuer Lebensabschnitt, in dem er wieder mehr Ernesto sein kann. Er wohnt in der Atacama-Wüste, in einem Canyon, an einem Fluss, der immer Wasser führt. In einem kleinen Haus aus Adobe-Ziegeln. Ziemlich einsam.
Der Canyon hat zur Folge, dass kein Kontakt ist, weder Telefon noch Fernsehen, nichts. Und das Schöne, rundherum Berge, Sechstausender und wir selber in 2600 Meter Höhe. Es ist ein anderes Lebensgefühl und nachts, der Himmel ist so voller Sterne, wie ich ihn noch nie gesehen habe, nirgendwo.
Was ich an Dieter bewundere, ist dieses Wollen und es dann auch tun. Auch wenn ich nicht nach Chile in die Wüste muss. Dieses mutig und vorwärts das eigene Leben gestalten. Dafür ist dieser Ernesto ein Role Model. Danke dir für den Lebensabschnitt.
Lebensabschnitte erkennen. Stefan Beuting hat uns die Geschichte zu diesem wichtigen Satz in seinem Leben erzählt. Begegnung, der wichtige Mensch in meinem Leben. Vielen Dank an Martin Krinner, der Ina und Nana getroffen hat. Danke an Christian Rex für die Geschichte über sein großes Vorbild Jens Körner. Danke an Simone, die sich die wichtigsten Menschen in ihrem Leben als kleines Mädchen selbst ausgesucht hat. Und danke an Stefan Beuting, der einen wichtigen Lebensabschnitt mit uns geteilt hat. Danke auch an Thomas Ruscher online und Alex Stojanov in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller in der Redaktion. Nach 8 macht Inga Hinnenkamp hier eine Stunde Liebe in D-Radio-Wissen. Da geht es um das perfekte Timing. Euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr trefft noch viele Menschen in eurem Leben, die wichtig für euch werden. Ich bin Paulus Müller und das war die 100.
D-Radio Wissen 100.
Ich bin in Kiel, Schleswig-Holstein geboren, hat man mir so gesagt.
Ich fand es in dem Interview mit Nana ganz spannend mitzukriegen, wie so sein Bild von Familie ist. Wenn ich an Familie denke, dann denke ich an Vater, Mutter und Kinder. Das war's. Und für Nana gehören ganz eindeutig noch die Onkel, die Tanten, die Cousins, die Cousinen, Oma, Opa, die gehören alle noch viel enger mit dazu, als das jetzt in meinem Kopf der Fall ist. Und deswegen fühlte es sich für ihn, hat er mir erzählt, gar nicht so komisch an, dass er nicht bei seiner Mutter aufgewachsen ist. Er hat es gar nicht als so wahnsinnig anormal empfunden, weil das in Ghana wohl öfters vorkommt, dass die Jungs und Mädels nicht bei den Eltern wohnen, sondern bei Onkel und Tanten aufwachsen. Das fand ich spannend.
Ich fand das unheimlich toll, dass du mich an die Hand genommen hast und mitgenommen hast.
Dass wir zusammen surfen gegangen
sind. Das fand ich toll.
In Senitz.
Die Geschichte von Jens Körner zu erzählen, hat mir sehr am Herzen gelegen, weil ich Jens vielleicht nicht wiedergesehen hätte, wenn ich diese Radiogeschichte nicht gemacht hätte. Ich musste wirklich über meinen eigenen Schatten springen. Und ich habe mich, als ich es dann gemacht habe und nach Hamburg gefahren bin, so unglaublich gefreut, dass wir uns ausgesprochen haben. Und ich bin froh, dass ich Jens nicht nur als Vater, als Surfvater zurückgewonnen habe, sondern auch als Freund. Und Nico und Maui, für die Jens fast genauso wichtig ist, und ich, wir wünschen uns, dass wir mit dir, Jens, bald wieder nach Lafitenia fahren zum Surfen. Und ich weiß, du wünschst dir das auch. Ich hoffe, es klappt.
Ich habe dann irgendwann begonnen, im Voraus zu erkennen, wann solche Abschnitte zu Ende sind.
Was mich nach dem Interview wirklich sehr gewundert hat, wie wenig Dieter sich an diese einzelnen Sachen erinnern konnte. Für mich, für meinen Freund in der WG, war das alles wirklich völlig verrückt, was der da abgezogen hat. Wirklich erstaunliche Dinge, die der sich da getraut hat. Teilweise auch wirklich schräg spooky. Für Dieter schien das alles ganz normal zu sein.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.